Daniela Berger bezeichnet sich selbst als Wahlgrubi und blickt als solches auf eine mindestens 10-jährige Laufbahn als Wahlhelferin innerhalb und außerhalb von Parteien zurück. Daniela hatte neulich einen Mastodon-Post abgesetzt, der ging so: Wenn ihr für Podcasts und so weiter eine Expertin für die Durchführung von Wahlen braucht, stehe ich gern zur Verfügung. Ich bin seit 2017 Wahlhelferin, war Teil der Expertenkommission zum Berliner Wahlchaos und vertreibe mir jetzt die Zeit damit, Leuten auf Reddit Verschwörungsmythen über Wahlen auszureden. Hallo Daniela.
Hallo Holger.
Die Durchführung von Wahlen, warum muss man darüber reden? Ich dachte, das wäre eigentlich ein völlig klares Ding. Also ich gehe so ins Wahllokal, da sitzen Leute, die sagen guten Tag, sind fürchterlich gelangweilt, wahnsinnig müde, essen die ganze Zeit Kekse und am Ende hat jemand gewonnen und es gibt eine Regierung.
Das hätte ich jetzt auch gedacht, aber wie gesagt, ich bin jetzt auf meine alten Tage bei Reddit reingefallen und da kommt dann so, meine Oma beschwert sich, dass oben die Ecke am Wahlzettel fehlt, am Stimmzettel fehlt. Ist der jetzt ungültig? Nein, ist er nicht. Das ist dafür da, dass Sehbehinderte ihre Schablone anlegen können, sodass sie selber ihre Stimmzettel ausfüllen können. Oder Leute, die sich dann erschrecken, weil oben was draufgedruckt ist, weil sie zufällig gerade in einem sogenannten repräsentativen Wahllokal gelandet sind, wo tatsächlich Informationen...
Oh, langsam, eins am anderen. Also die Stimmzettel haben eine Ecke ab. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie so aufgefallen.
Da fehlt oben rechts meistens eine Ecke. Und das ist dafür gedacht, für Sehbehinderte, die ja normalerweise ihre Stimmzettel nicht ohne Hilfe ausfüllen können. Und deswegen gibt es von Sehbehindertenvereinigungen spezielle Schablonen. Und die Ecke ist halt dafür da, dass man die sauber in so eine Schablone einlegen kann, sodass dann Sehbehinderte ohne Hilfe ihren Stimmzettel ausfüllen können.
Und der Verschwörungsmythos dazu ist, man hat mir einen Stimmzettel gegeben, der meine Stimme ungültig macht, oder?
Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall, Oma war offenbar in heller Aufregung. Ich meine, man hört das ja, dass Dinge ungültig gemacht werden, indem man was abreißt oder irgendwie sie sonst beschädigt. Aber es steht tatsächlich in der Bundeswahlordnung, offenbar auch schon seit 2002, dass eben halt diese Ecke zu fehlen hat, damit sie kompatibel mit diesen Schablonen sind.
Was gibt es noch für Verschwörungsmythen? Ich habe noch nie Verschwörungsmythen über Wahldurchführung gehört,
echt?
Ehrlich gesagt.
Also alleine alles, was mit Fälschung zu tun hat, hat natürlich so... Woher wissen wir, dass niemand extra Stimmzettel in die Wahlurne wirft? Wie wissen wir, dass die Leute nur einmal wählen? Lauter so Sachen halt. Und ich finde ja gerade Parteien, bei denen abzusehen ist, dass sie das Ergebnis nicht gut finden werden, da kommen dann immer mal so Laute so, ja, unseren Wahlen, wie können wir denen überhaupt vertrauen? Da hat es auch in Deutschland so bestimmte Äußerungen von Leuten gegeben, die jetzt ruhiger geworden sind, seit sie ihre Wahlergebnisse besser finden. Aber ja, es gibt da eine ganze Menge Leute, die eben versuchen wollen, uns unser Wahlsystem irgendwie madig zu machen. Und jetzt gar nicht so sehr dieses, ja, wir haben Erst- und Zweitstimme, sondern die praktische Durchführung unserer Wahlen. Und da stelle ich halt immer wieder fest, dass die Leute einfach gar nicht wissen, wie viele Sicherheitsvorkehrungen es da gibt. Ne? Und das ist halt so eine Sache, wo ich gar nicht müde werde, darüber zu erzählen und die Leute auch einzuladen, mal so einen Tag in so einem Wahllokal zu verbringen, weil das auch wieder eine ganz andere Wertschätzung für unsere Demokratie hergibt. Weißt du, ich finde, es gibt in einer Demokratie kein heiligeres Ritual als eine Wahl. Und deswegen freue ich mich halt jedes Mal wieder, wenn ich das tun darf und bin jedes Mal wieder ein bisschen geknickt, wenn die Leute dann kommen, so, ja, aber das ist ja alles, ihr macht da ja lauter Schindluder und so und da kann man ja gar nicht trauen. Und ich sitze da und sage, ihr könnt kommen und zugucken. Jedes Teil dieses Systems ist so ausgelegt, dass jederzeit jeder alles überprüfen kann. Es werden regelmäßig Sachen auf statistischer Basis aufgedeckt. Und insofern, also kriege ich halt immer einen Föhn, wenn die Leute versuchen, da an dem System rumzumäkeln. Ne?
Wie könnte man denn Schindluder treiben, wenn man Schindluder treiben wollte?
Das ist in Deutschland im großen Stil, im relevanten Stil tatsächlich kaum möglich. Also so ein Klassiker, den man ja aus anderen Ländern sieht, ist, dass irgendjemand das sogenannte Ballot Stuffing betreibt. Das heißt, jemand schmeißt mit vollen Händen vorausgefüllte Stimmzettel in eine Wahlurne. Ja, dann steht man dumm da, ne? Das ist in Deutschland aber zum Beispiel nicht möglich, weil in dem Moment, wo du deinen Stimmzettel in die Wahlurne wirfst, sitzt die schriftführende Person mit dem Wahlregister da und macht einen Stimmabgabevermerk neben deinen Namen. Ja? Und wenn dann hinterher gezählt wird, dann wird das in zwei Teams gemacht. Auf der einen Seite setzen sich die schriftführenden Personen in die eine Ecke und zählen alle Stimmabgabevermerke. Und auf der anderen Seite zählen die anderen alle Stimmzettel durch. Und am Ende trifft man sich dann in der Mitte und vergleicht die Zahlen und die sollten besser übereinstimmen. Na, also wir haben.
Was macht ihr, wenn die nicht übereinstimmen?
Panik. Also bisher, du hast so eine 50-50-Chance, entweder du kommst bei 0 raus oder du hast eine Differenz von 1. Ne, das passiert mal. Wenn zum Beispiel ein Schriftführer torft und kein Stimmabgabevermerk macht, dann hast du halt einen Stimmzettel zu viel, weil es kein Stimmabgabevermerk gibt. Oder umgekehrt, wenn du zum Beispiel mehrere Sorten von Stimmzetteln hast, sagen wir mal Bundestagswahl und ein Referendum, und jemand sagt, okay, bei der Bundestagswahl war nichts für mich dabei, den gebe ich gar nicht ab, aber ich schmeiß das Referendum ein, dann haben wir ein Stimmabgabevermerk, aber keinen Bundestagswahlzettel, Stimmzettel, ne? Und dann hätten wir zum Beispiel einen Stimmabgabevermerk zu viel und einen Stimmzettel zu wenig. Das ist halt so im Rahmen. Also wie gesagt, das passiert, dass du entweder bei 0 oder bei 1 rauskommst.
Also damit könnte ich ja dann noch leben, ne? Das, also wenn der Abgabevermerk über ist sozusagen, ja okay, dann lag es am Referendum. Aber wenn ihr einen Stimmzettel zu viel habt, was macht ihr denn dann? Schmeißt ihr dann einen weg? Weil ihr könnt ja nicht nachvollziehen, wer hat, also auf den Stimmzetteln steht ja nicht, zu wem der gehört.
Nein, tut er nicht. Das wird in der sogenannten Niederschrift dokumentiert. Es gibt eine große Formularsammlung, auf der die Wahl dokumentiert wird. Und da hast du tatsächlich ein Formular, wo steht Anzahl der Stimmabgabevermerke inklusive Wahlscheine. Und in der anderen Stelle dann Anzahl Stimmzettel und dann die untereinander und dann Differenz. Und dann gibt es ein Textfeld, wo drin steht, bitte erklären Sie die Differenz. Ne? Und bei 1 oder 2, da schreibst du halt tatsächlich hin, ja, Stimmführer haben getorft oder jemand hat einen Stimmzettel nicht abgegeben. Aber mir ist das noch nie passiert, dass ich zum Beispiel 5 gehabt habe oder 20 oder 50. Weißt du, da würde ich halt sofort im Wahlamt anrufen und sagen, Leute, ich habe ein Problem. Ich habe zu viel Stimmzettel oder zu wenig. Ne? Also und insofern ist das Ballot Stuffing, wenn du vorher einfach 50 Stimmzettel reinschmeißt, für welche Partei auch immer, selbst wenn du sie bunt gemischt reinschmeißt, fällt das beim allerersten Schritt des Auszählens auf. Und dann rufen wir im Wahlamt an und sagen, Leute, irgendwas ist hier schiefgelaufen. Ne? Und das bei sehr kleinen Zahlen. Also ich würde tatsächlich sagen, also 5 würde ich wahrscheinlich einfach eintragen und dann beim Abgeben sagen, Leute, wir hatten 5 fehlende Stimmzettel oder 5 Stimmzettel zu viel, das müsst ihr euch nochmal angucken. Aber ich glaube, ich würde sogar bei 10 oder so, würde ich tatsächlich schon im Wahlamt anrufen und sagen, Leute, wir haben ein Problem, was mache ich jetzt?
Was könnten die Antworten auf die Frage, was mache ich jetzt?
Ich nehme mal stark an, dass dann die Antwort ist, zählen Sie weiter, wir machen uns eine Notiz an Ihr Wahllokal und überprüfen das dann. Und dann zählen wir halt weiter, dann stimmen an vielen Stellen wahrscheinlich irgendwelche Prüfziffern nicht. Und dann werden die das wahrscheinlich, also das, die kriegen ja hinterher alle Unterlagen so wieder, dass sie gut überprüfen können. Die Stimmzettel werden sorgfältig sortiert, wieder zurückgegeben in Umschlägen. Und es gibt, wie gesagt, die Niederschrift, in der sozusagen wie so eine Überschrift, so eine Übersicht über die Wahlvorgänge vorliegen und so. Das heißt, die können sich dann da eine Übersicht verschaffen und dann gucken, was passiert ist, ne? Ich weiß nicht, ob sie sich dann zum Beispiel auch nochmal, was weiß ich, die Mitglieder des Wahlvorstandes dann irgendwie ins Gebet nehmen und nochmal fragen, ob denen was aufgefallen ist oder so. Ja, aber ich nehme mal stark an, dass auf jeden Fall dieses Wahllokal dann einen Reiter auf die Akte kriegt und gleich geprüft wird. Ne? Aber es ist mir, wie gesagt, noch nicht passiert. Also ich habe mal einen zu viel, ich weiß nicht, ob ich schon mal 2 zu viel gehabt habe oder 2 zu wenig. Und wie gesagt, ich bin seit 2017, ich habe eine Wahl verpasst. Ne? Insofern, ich habe manch eine Stunde in einem Wahllokal verbracht.
Passieren diese Verschwörungsmythen, was du sagtest, dann, da ist ja die Ecke ab, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, oder was du eben gesagt hast, dass irgendwas zusätzlich auf den Wahlzettel draufgedruckt ist?
Ja, es gibt repräsentative Wahllokale und da ist es halt so, dass quasi statistisch überprüft oder erhoben wird, was die Leute so wählen. Und zwar in Kategorien, nicht einzeln, sondern in Kategorien, sondern es wird nach grob nach Geschlecht unterschieden und dann nach Geburtsjahr abschnitten sozusagen. Und diese Kategorien, in die du da reinfällst, die sind immer so geschnitten, dass da nie jemals einer alleine drin ist. Also die Anonymität der Leute ist gewahrt. Und so kannst du dann zum Beispiel sagen, okay, Männer zwischen 30 und 40 wählen sowieso oder solche Sachen. Ne? Und das ist ein ganz normaler Vorgang. Das gibt es auch bei den normalen Wahllokalen. Da kommst du dann rein, wenn es dich da erwischt hat. Und dann kriegst du halt einen Zettel, auf dem zum Beispiel ein Buchstabe drauf ist, der diese Kategorie beschreibt. Und dann füllst du den normal aus. Und dann wird hinterher beim Auszählen halt zusätzlich noch die Statistik erhoben darüber, wer hier was so wählt. Aber eben halt relativ grob, sodass das immer noch anonym bleibt. Ne?
Was passiert denn eigentlich, wenn du da im Wahllokal sitzt? Also für mich ist das alles ein relativer No-Brainer. Ich gehe da hin, lege meinen Ausweis hin. Selbst wenn ich meine Wahlbenachrichtigung verbaselt habe, was mir regelmäßig passiert, kann ich ja trotzdem wählen gehen mit meinem Personalausweis. Nehme ich meine Zettel, gehe in das Kabinchen, mache meine Kreuze, fotografiere das nochmal und werf dann meinen Kram in die Urne und gehe dann nach Hause.
Okay.
Ist es für alle Menschen so einfach?
Hast du gerade lautlos fotografiert oder hast du da ein Geräusch, wenn du in der Wahlkabine fotografierst?
Ist das verboten?
Weil wenn ich das höre, dann muss ich dich aus der Wahlkabine rauspfeifen, dann musst du diesen Stimmzettel vernichten, dann kriegst du einen neuen und dann probieren wir das nochmal. Weil Ich habe das auch lange nicht verstanden, weil ich dachte, hey, das ist mein Recht auf eine geheime Wahl und wenn ich das aufgeben möchte, ist das meine Sache. Das ist aber gar nicht sozusagen die Vorschrift, die hier greift, sondern was greift, ist das Recht, unbeeinflusst zu wählen. Deswegen darf ja zum Beispiel, dürfen keine Hochrechnungen veröffentlicht werden, es dürfen im Umkreis von 30 Metern von Wahllokalen keine Wahlwerbung mehr sein und wir dürfen zum Beispiel keine politischen T-Shirts oder so tragen. Du hast das Recht, unbeeinflusst zu wählen und deswegen darfst du Fotos von deinem ausgefüllten Stimmzettel eigentlich nicht publizieren irgendwo, weil du damit Leute beeinflussen könntest. Und deswegen muss ich dich, wenn ich das merke, dass du das tust, muss ich dich rauspfeifen und das nochmal machen lassen.
Also alleine, weil es sein könnte, dass ich diesen Wahlzettel irgendwo veröffentliche.
Also das ist halt die Regel. Wenn wir mitkriegen, dass die Leute fotografiert haben, müssen wir da in Aktion treten.
Wann müsst ihr noch in Aktion treten? Gibt es noch mehr Dinge, die ich wissen sollte und nicht weiß?
Ja. Wenn Leute zu zweit in eine Wahlkabine gehen, das geht gar nicht. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber zum Beispiel gibt es bestimmte Betreuer von Leuten. Da geht das schon mal. Es gibt auch die Möglichkeit, dass wenn jemand uns um Hilfe bittet, dann machen wir das natürlich auch. Aber zum Beispiel, was man so aus ländlicheren Gegenden manchmal hört, ist, dass der Ehemann mit in die Wahlkabine geht, um aufzupassen, dass sie das auch richtig macht. Das geht halt nicht. Ne? Und da haben wir auch das Hausrecht und wir können dann Verwarnungen aussprechen und im Zweifelfall auch die Polizei rufen und die Leute des Hauses verweisen. Ne? Da ist mal die Diskussion, wie das mit Kindern ist. Und da halte ich persönlich das so, dass wenn ein Kind alt genug ist, um zu erzählen, was es in der Wahlkabine gesehen hat, dann bieten wir an, dass wir das Kind draußen bespaßen, bis die Eltern fertig sind. Ja, was gibt's noch? Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir nicht Verschwörungstheorien in meine Wahlkabine kritzelst. Das hatten wir einmal. Da hatten wir so einen, der hatte dann auch einen stark modifizierten Perso. Und der, da haben wir dann gedacht, oh, lass mal gucken. Und ja, der hatte uns tatsächlich mit Kuli dann auf die Wahlkabine irgendwelche Slogans gekritzelt. So wurde dir auch an den Kopf fasst.
Ja, ansonsten. Einen stark modifizierten Perso?
Oh, Persos sind schöne Ausweisdokumente, ist auch ein schönes Thema. Er hatte da irgendwie Aufkleber aufgebracht und solche Sachen, ne? Irgendwie so nur unter Protest oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht mehr genau, wo du halt im ersten Moment stutzt, aber. Es geht ja bei den Ausweisdokumenten nur darum, ich brauche ja einen amtlichen Bildausweis. Ich habe jetzt auch gehört, dass zum Teil Krankenkassenkarten akzeptiert werden können im absoluten Notfall. Und da geht es ja eigentlich nur darum, dass einmal ein offizieller Mensch gesagt hat, ja, dieses Gesicht gehört zu diesem Namen, damit ich dann sehen kann, dass der Mensch, der vor mir steht, derjenige ist, der im Wählerverzeichnis steht. Dafür brauche ich ein Ausweisdokument und das darf sogar abgelaufen sein. Und wir sind sogar darauf hingewiesen worden, dass das natürlich jetzt unter... Wie heißt das SBGG auch noch mit vollem Namen, nachdem die Leute jetzt halt ihr Geschlecht und ihre...
Selbstbestimmungsgesetz, ja.
Ja, genau. Kann das auch sein, dass dann Leute zu uns kommen, die schon unter ihrem neuen Namen im Wählerverzeichnis stehen, aber noch den alten Perso haben. Und da sind wir also auch aufgerufen worden, da sensibel und kulant zu agieren.
Das würde ja aber gleichzeitig, also du musst dann ja eine Plausibilitätsprüfung vornehmen. Ist das was man euch Wahlhelfenden tatsächlich aufbürden sollte?
Du, wenn jemand mit einem geänderten,
also ja okay, wenn jemand in Frauenkleidern reinkommt und ein Perso hat, der offenen Männernamen lautet und im Wählerverzeichnis ein Frauenname steht, plausibler geht's ja eigentlich gar nicht. Ne?
Ja, und es müsste ja, die Adresse müsste ja stimmen. Wenn sie uns sehr lieb haben, bringen sie ihre Wahlbenachrichtigung mit und sie haben dann wahrscheinlich irgendein Dokument mit, von was eben halt die Vorläufigkeit dieses Persos dokumentiert oder was die Änderung als solche dokumentiert. Ne? Also nicht, ne? Und dann kann man das schon machen. Ne? Wir hatten einen, dem hatten sie das Auto aufgebrochen und das Portemonnaie geklaut und der stand dann sehr zerknittert mit seinem Mitgliedsausweis vom Hertha BSC Fanclub da. Den mussten wir dann leider abweisen. Der war aber Gott sei Dank in der Nähe vom Wahlamt, das heißt fußläufig, das heißt, den haben wir dann zum Wahlamt geschickt und haben gesagt, Junge, geh mal da gucken. Vielleicht können die irgendwie aufs Melderegister zugreifen und dich da wählen lassen. Vielleicht ist da noch was zu machen. Das Lustige ist, wenn ihr so einen Unsinn nicht um 17.50 Uhr macht, dann lassen sich ganz viele Sachen noch regeln. Also kommt gerne früh mit euren Problemen zu uns. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die wir noch geregelt kriegen. Wir hatten einmal, kam einer rein und war sehr erbost, dass er nicht im Wählerverzeichnis stand. Und dann habe ich im Wahlamt angerufen und sagte, der Herr sowieso ist erbost, dass er nicht wählen darf. Und dann sagte sie, ohne irgendwas nachzuschlagen, sagte sie, Herr sowieso, sagen Sie dem mal, dass der bei seiner Mutter gemeldet ist. Ich so, Herr sowieso, Sie sind bei Ihrer Mutter gemeldet. Ach so, ja, und weg war er. Und das fand ich so halt so großartig, weil die im Wahlamt, sie hat nicht mal nachgeschlagen, aber sie kennen trotzdem ihre Pappenheimer offenbar. Fand ich voll großartig.
Ich habe so eine, wenn ich mich irgendwo legitimieren muss und habe keinen Ausweis dabei und sowas, dann neige ich dazu zu sagen, googeln Sie mich. Weil da fällt dann halt, wissen weil Sie, ich halt so lange bin? Schon genau. Da fällt dann halt, weil ich so lange schon im Internet publiziere und es gibt Bilder von mir, da fällt dann immer ein Foto von mir raus, sodass eigentlich überprüfbar wäre, dass ich bin. Würde das reichen im Wahllokal?
Nee, mir nicht, sorry. Was funktionieren kann, ist tatsächlich persönliche Bekanntschaft. Also wenn ich weiß, dass das meine Schwiegermutter ist, dann kann ich das tun. Aber das würde ich tatsächlich auch nur, ja, das passiert mir in Berlin eher selten, dass Leute in mir völlig fremde Wahllokale kommen.
Ich finde das ja äußerst nobel, als Wahlhelferin zu arbeiten. Und ich habe auch schon oft gedacht, eigentlich müsstest du das auch mal machen. Das wäre ja das Mindeste, was du tun könntest. Ich stelle mir das so unfassbar langweilig und ermüdend vor, dass ich bisher die Kraft noch nicht aufbringen konnte, mich wirklich drum zu bemühen. Wie lange sitzt du da? Du sitzt wirklich von morgens bis abends?
Ja, wir fangen um 7 an und dann wird um 8 das Wahllokal geöffnet und dann wird bis 18 Uhr gewählt und dann wird gezählt. Und wenn nichts schief geht, sind die Wahlhelfenden dann zur Tagesschau wieder zu Hause. Das ist anstrengend. Wir machen Pausen zwischendrin. Es gibt auch Leute, die so eine Art Schichtsystem fahren, dass du also wirklich dann so 4-5 Stunden Pause mittendrin hast oder so. Das ist tatsächlich ein anstrengender Tag. Das muss man sich, das darf man sich nicht falsch vorstellen. Aber es macht halt irre Spaß. Also in Berlin kam also gleich als erstes in meinem ersten Wahllokal kam ein Grüppchen älterer Damen rein und sagte, wir dachten, wir kommen gleich vorbei zum Wählen, damit sie nicht umsonst so früh aufgestanden sind. Und das war halt so drollig. Und so ist das auch irgendwie weitergegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das speziell an Friedrichshain-Kreuzberg liegt, aber es ist irgendwie immer gute Stimmung. Die Leute freuen sich immer, dass wir das machen, weil sie wissen, dass das alles sonst nichts werden würde. Du hast oft Leute, die irgendwie direkt aus dem Club ins Wahllokal fallen. Ich habe ganz selten Leute, die wirklich irgendwie, also ich glaube, ich habe noch nie jemanden gehabt, der wirklich gepöbelt hat oder so. Es ist eigentlich, die Stimmung ist immer gut. Und du triffst auch Leute, die du sonst nicht getroffen hättest und hast auch in der Situation auch Zeit, dich mal mit denen zu unterhalten. Das ist also tatsächlich eine ganz faszinierende Sache. Ich lasse mich immer irgendwelchen zufälligen Wahllokalen zuweisen. Es gibt auch die Leute, die irgendwie seit 20 Jahren zu viert dasselbe Wahllokal bemannen, was auch eine coole Sache ist. Aber ich lasse mich gerne irgendwohin zuweisen und treffe dann Leute, die ich sonst nicht getroffen hätte. Und das ist, ich mag das echt, ne? Und wenn man sich also keinen ganzen Tag ans Bein binden will, es gibt auch die Möglichkeit, sich ausgerechnet für ein Briefwahllokal zu melden. Da musst du erst um 15 Uhr auftauchen und dann werden zwischen 15 und 18 Uhr werden die äußeren Umschläge geöffnet und die Wahlscheine angenommen. Und ab 18 Uhr werden dann die inneren Umschläge geöffnet und die Stimmzettel ausgezählt. Das heißt, für die Misanthropen unter uns oder für die, die sich keinen ganzen Tag um die Ohren schlagen wollen, ist so ein Briefwahllokal auch eine gute Option.
So, um 18 Uhr macht ihr dann die Bude dicht, es sei denn, es ist gerade Marathon in Berlin.
Nein, wir machen nicht dicht. Nein, wir schließen die Wahlhandlung. Das Wahllokal bleibt
schließt
offen.
Die immer. Wahlhandlung.
Das Wahllokal muss offen bleiben. Wir dürfen an keiner Stelle die Öffentlichkeit ausschließen, was auch wieder so ein Kontrollding ist. Und das ist unter anderem ein Ding, was 2021 schiefgegangen ist, dass es in einigen Wahllokalen so schiefgegangen ist, dass die tatsächlich eine Weile zugemacht haben. Und das ist der Super-GAU beim Wählen. Ne? Du kannst nicht das Wahllokal zumachen. Das heißt, um 18 Uhr schließen wir die Wahlhandlung. Ne? Wir gucken, ob noch Leute draußen stehen, geben dem Letzten die rote Laterne in die Hand und sagen so, nach dir darf keiner mehr wählen. Also einer von uns stellt sich dahin und sagt, das war's jetzt und dann dürfen die wählen. Und naja, und dann räumt man halt das Wahllokal so ein bisschen auf und macht das zählbereit, sag ich mal. Das heißt, insbesondere bringt man alle nicht ausgefüllten Stimmzettel irgendwo hin, wo sie auf keinen Fall irgendwo dazwischen geraten können.
Zerreißt ihr die dann oder müsst ihr die sicher lagern, weil die abgezählt sind und so?
Die sind, ich glaube, die kriegen wir mehr oder weniger kilogrammweise zugewiesen.
Also Schüttware, ja.
Oder kartonweise wahrscheinlich. Ich nehme mal an, da ist eine feste Zahl in so einem Karton drin. Und die legen wir dann halt in die jeweiligen Koffer, sodass die auf keinen Fall irgendwo, weil wenn die dazwischen geraten, wenn wir schon die ausgefüllten Stimmzettel auf dem Tisch haben, dann haben wir halt ein Problem. Ne? Deswegen muss das getrennt sein. Ja, und dann wird, wie gesagt, Urne geöffnet. Alles ausgekippt, Stimmzettel sortiert nach Sorten, wenn vorhanden. Und dann wird gezählt. Also im Fall einer Bundestagswahl erst die Zweitstimme. Die verwechsel ich immer erst die Zweitstimme, weil es dabei ja um die Prozentzahl der Sitze geht. Die ist interessanter für alle. Und wenn wir das dann durchhaben, dann wird eine Schnellmeldung ans Wahlamt gemacht, telefonisch. Und dann wird die andere Stimme ausgezählt und dann gibt es wieder eine Schnellmeldung. Und dann wird hinterher alles verpackt, was relativ aufwendig ist. Einige Dinge müssen versiegelt werden. Die Niederschrift muss ausgefüllt werden. Und dann packen wir alles zusammen und dann gehen wir nach Hause. Und die wahlvorstehende Person bringt den ganzen Unsinn dann wieder ins Wahlamt und wartet da, dass sie das abgeben darf.
Und das ist auch, also die Auszählung im Wahllokal ist auch sozusagen die letzte Instanz. Es sei denn, es gibt irgendwelche Probleme, sodass nochmal jemand drauf gucken muss. Aber was ihr dann meldet ans Wahlamt, das ist auch gesetzt?
Es ändert sich nicht häufig was, aber die Sachen werden natürlich so zusammengepackt, sie bleiben sozusagen in diesem Verbund dieses Wahllokals, sodass so ein Wahllokal jederzeit nachgezählt werden kann. Ist ja nicht so, dass wir die danach in den Schredder schmeißen, sondern die werden dokumentiert und die bleiben ja auch irgendwie mehrere Jahre oder so im Archiv oder Jahrzehnte sogar. Das heißt also im ersten Moment, ja, basiert das auf unserer Zählung und das ist auch in Ordnung. Also wir haben, ich habe glaube ich so 600 bis 800 Stimmen pro Wahlgang sozusagen irgendwie auf dem Tisch gehabt. Und das ist eine Sache, die kann man auch gut handeln. Und wie gesagt, vielleicht sollten wir an dieser Stelle kurz auf die Niederschrift eingehen. Das Ding ist mehr oder weniger narrensicher. Du kriegst also so eine Art DIN A4-Heft, wo lauter Formulare drin sind. Und da stehen dann halt so Sachen drin, so welche Wahlhelfer sind anwesend, sind welche dazugekommen, sind welche abgesprungen, wie viele Kabinen sind aufgestellt worden, wie viele Urnen. In Berlin gibt es jetzt seit neuestem eine Tabelle, wo wir einmal in einer Stunde eintragen müssen, wie lang die Warteschlange ist. Um diesem Warteschlangen-Ding auf den Grund zu kommen, finde ich eine großartige Sache. Besondere Vorkommnisse, ne? Also der Verschwörungstheoretiker mit seinen Slogans wäre also dann da gelandet. Und dann kommen eben halt, ja, wie soll ich das erklären? Du hast halt eine riesige Tabelle, wo sozusagen in den Zeilen die Parteien aufgeschrieben sind. Und dann gibt es Spalten, ne? Zum Beispiel gibt es eindeutig gültige für diese Partei. Und dann gibt es sogenannte Beschlussfälle, kommen wir auch gleich zu, für diese Partei. Und dann wird das in der jeweiligen Spalte addiert und dann hast du halt in der letzten Spalte, nee, pro Zeile addiert und dann hast du in der letzten Spalte die gültigen Stimmen aller Parteien. Und dann werden da noch die leeren Stimmzettel, also die abgegebenen leeren Stimmzettel und die ungültigen Stimmzettel dazu gezählt und dann dazu addiert und dann muss das wieder die Originalzahl der Gesamtstimmzettel ergeben. Und das wird halt, du hast an jeden Stellen, an allen möglichen Stellen so Prüfpunkte, wo du sagst, okay, und das muss jetzt aber mit dem übereinstimmen, sonst hast du einen Fehler gemacht. Und das ist dann halt relativ leicht, da dann keinen Fehler zu machen. Und da wird dann aber auch die Wahl zum Beispiel dokumentiert, was passiert ist, wann sind die Wahlhandlungen tatsächlich beendet worden, besondere Vorkommnisse und so weiter. Das heißt, man kann da als Wahlamt reingucken und sich sofort einen Überblick verschaffen. Und da stehen dann zum Beispiel auch dieses, wir haben eine Differenz, wir erklären uns die so und so und solche Sachen. Und dann hinterher auch, du hast die Möglichkeit, als einzelnes Mitglied des Wahlvorstandes eine Neuzählung zu beantragen. Das wird da dokumentiert. Du kannst deinen Protest gegen irgendwas einlegen, wird dokumentiert. Am Ende müssen sie es alle unterschreiben. Und ja, so wird das halt alles dokumentiert. Und da hat dann das Wahlamt sozusagen wie so ein Abstract über das, was in unserem Wahllokal vorgegangen ist.
Mhm. Du sagtest gerade das Wort Beschlussfälle.
Oh, das ist auch ein schönes Thema. Was passiert, wenn ich mich verschrieben habe?
Wo jetzt verschrieben? Also wer sich wo verschrieben hat? Also ich habe mein Kreuzchen gemacht und habe aber, weiß ich nicht, gedacht, nee, doch nicht, dann kritzel ich das durch, schreib daneben, nee, war anders gemeint, wähl doch jetzt, ich will doch nicht SPD, ich wähle jetzt doch Grüne oder irgendwie sowas. Aber da gehe ich doch raus und sage, ey, Entschuldigung, Leute, kann ich einen frischen Stimmzettel haben?
Im Wahllokal ja, bei Briefwahlunterlagen ist das eher blöd. Deswegen kam gerade diese Frage auch auf Reddit und die Antwort ist tatsächlich, also wenn du das Kreuz an der falschen Stelle gemacht hast, schwungvoll den Kreis ausschraffieren, sodass man sieht, dass das nicht mehr gilt und woanders ein hübsches Kreuz machen. Du darfst sogar einen Pfeil hinmalen und sagen, das gilt. Generell gilt, wenn ihr uns lieb habt, dann macht ihr ein Kreuz oder einen Haken in einen Kringel oder in so viele, wie ihr halt dürft, weil wir müssen halt Stimmzettel für ungültig erklären, wenn sie bestimmten Formalitäten nicht genügen. Dazu gehört unter anderem, dass der Wählerwille eindeutig erkennbar sein muss. Der Wähler muss sich für etwas entscheiden. Das ist überraschend wichtig. Und es dürfen keine Zusätze und Vorbehalte drauf sein. So, Wählerwille. Es gibt ein berühmtes Beispiel aus dem Handbuch, wo jemand einen Smiley in den Kringel gemalt hat. Und da wissen wir halt nicht, freust du dich schon darauf, dass der ins Parlament kommt oder lachst du den aus? Ist nicht eindeutig, ne? Du kannst zum Beispiel Sachen auch, also den Namen deines Kandidaten unterstreichen. Das würden wir mit zähneknirschend akzeptieren. Was du nicht tun darfst, ist alle anderen Parteien ausstreichen und nur die Partei, die du am wenigsten scheiße findest, nicht ausstreichen. Dann hättest du dich gegen alle anderen entschieden, aber du hättest dich nicht für jemanden entschieden.
Aber einen großen Kringel um diese eine Partei drumherum machen dürfte ich dann wieder.
Ja, genau. Na? Tu das nicht. Mach einfach bitte ein Kreuz in den Kringel. Weißt du, das macht die Sache leicht. Was haben wir noch? Zusätze, sowas wie nur unter Protest oder nur wenn sie gegen die A100 stimmen oder so, dann wird der ganze Stimmzettel ungültig, dann kommt der komplett weg.
Passiert das wirklich oder sind das jetzt Sachen, die du dir ausdenkst, um es zu verdeutlichen?
Sie kommen zum Teil aus dem, es gibt jedes Mal so ein Heft für die Wahlvorstände. Ne? Also Wahlvorstand besteht aus Wahlvorsteher, Stellvertreter, Schriftführer und Stellvertreter und dann gibt es noch Beisitzer. Gut. Wir kriegen Schulungen und dabei kriegen wir jedes Mal ein Heft und da sind dann jedes Mal auch so irgendwie so 15, 20 Beispiele für gültige und ungültige Stimmzettel dabei. Ne? Und tatsächlich habe ich davon so viel in der Praxis noch nicht gesehen. Wir haben also tatsächlich irgendwie unter 10 jedes Mal vielleicht die sogenannten Beschlussfälle. Und da fällt eben alles rein, was nicht eine angemessene Zahl Kreuze ist. Ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel so einen Kringel um deine Lieblingspartei machst, einen großen Kringel, dann wird das Ding erstmal zum Beschlussfall und wird auf den Stapel gelegt. Und dann wird hinterher, wenn wir uns die Beschlussfälle angucken, dann werde ich den hochhalten, wenn ich jetzt Wahlleiterin bin und sag, was halten wir davon? Und dann wird per Mehrheitsbeschluss abgestimmt, ob wir den für gültig oder ungültig halten. In diesem Fall werden wir ihn wahrscheinlich für gültig halten, für Partei sowieso. Und dann wird das auch wieder zu den Akten genommen. Es gibt ein Formular, auf dem wir die Beschlussfälle dokumentieren, ob sie gültig und ungültig sind. Und es gibt irgendwie so 5, 6 Kategorien, wo sie dann eingeordnet werden, warum sie gültig oder ungültig sind. Ne? Und dann werden die halt nochmal zu den, in der großen Tabelle nochmal zu den Stimmen der Parteien gezählt. Aber wie gesagt, das sind halt die Beschlussfälle und im Allgemeinen hast du irgendwie so unter 10, von denen dann irgendwie 5 oder so tatsächlich als gültig gelten. Und dann, was häufig passiert, ist, dass die Leute halt den Stimmzettel komplett durchstreichen oder irgendwelche Slogans draufschreiben. Oder das, also sie sind weniger kreativ, als wir das in dem Handbuch sehen. Aber ja, also du hast dann tatsächlich irgendwie, ich sag mal, 2 oder 3 politisch motivierte ungültige Stimmzettel pro Wahl sozusagen, ne, pro Wahllokal.
Erkennst du die Leute, die sowas machen, wenn sie reinkommen? Also du kannst hinterher natürlich nicht abgleichen, wer es war, aber nee, gibt es das so ein Gefühl? Nicht.
Nee, das glaube ich nicht. Ich meine, manchmal, wie gesagt, der Typ mit dem modifizierten Perso, okay, da ich erinnere mich nicht mehr, ob wir da jetzt tatsächlich irgendwie einen Stimmzettel gehabt haben, der da zu ihm gepasst hätte. Aber ganz ehrlich, das übersteigt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, unser Interesse an der Sache, weil es kommen und gehen den ganzen Tag Leute und ich persönlich kann mir die nicht merken. Und insofern, ja, nee, wüsste ich nicht, dass sich an dieser Stelle das Wahlgeheimnis irgendwie umgehen ließe.
Die Schulungen, die ihr bekommt, du sagtest gerade, ihr kriegt Schulungen, ist das aufwendig?
Nee, also sie war angesetzt für 3 Stunden und das sind eben, wie gesagt, die 4 Mitglieder des Wahlvorstandes. War auf 3 Stunden angesetzt. Ich glaube, wir waren unter 2 Stunden durch, weil wir das alle schon gemacht hatten und nicht viel Neues dabei war. Es gibt auch für die Beisitzer, gibt es, glaube ich, Videokurse, die sie sich angucken können.
So, es ist gewählt. Der Wahlakt ist beendet. Nee, wie hast du das
eben? Die Wahlhandlungen sind beendet, genau.
Die Wahlhandlungen sind beendet, die Auszählung beginnt und dabei kann ich ja zugucken. Also Kreti und Pleti können bei der Auszählung zugucken und mit, wenn die das wollen.
Nein, passiert das? Nicht mitzählen. Nein. Niemand darf die Stimmzettel anfassen. Du darfst dich.
Nee, aber ich kann ja da sitzen und Strichliste machen, während ihr euch gegenseitig zuruft, wer was gekriegt hat.
Ja, ne? Auf jeden Fall, klar, gar kein Problem. Überhaupt, das tun die Leute nur nicht. Ich habe das noch nicht einmal gehabt. Ich glaube, ich habe einmal das gehabt, dass Vater und Sohn irgendwie reinkamen, aber die sind dann auch nach 5 Minuten wieder gegangen, weil sie es langweilig fanden. Und wir hatten auch das eine Jahr, da hat sich diese 1%-Bewegung angekündigt, dass sie uns allen ganz genau auf die Augen gucken, auf die Finger gucken wollten. Keine Sau gekommen. Also das finde ich auch ein bisschen schade, weil ja, vielleicht ist das aber auch so ein Sicherheitsbewusstsein, alle wissen, dass sie es könnten und das alleine verhindert ja schon, dass wir Scheiße bauen, weil wir wissen, dass ihr kommen könntet, sozusagen, weißt du?
Ja, aber wenn keiner da ist, dann könnt ihr anfangen, irgendwie wild Zahlen euch auszudenken, weil ihr gerade, weiß ich nicht, die SPD doof findet, der CDU noch ein paar Stimmzettel rüberschieben.
Es ist dadurch, dass die Wahllokale so klein sind von der Stimmenanzahl. Also ich meine, vor Corona hat so ein Wahllokal 1200, 1300 mögliche Wähler gehabt, also inklusive Wahllokalwähler, Briefwähler und Nichtwähler, ne, potenzielle Wähler halt. Nach Corona ist das jetzt eher so um 700, glaube ich. Ich müsste die genaue Zahl nachgucken.
Das heißt, du müsstest alle 700 Stimmen einer Partei zuschanzen, um überhaupt einen statistischen Effekt zu erzeugen.
Ja, stell dir das mal vor. Also du müsstest halt, um 1% in Berlin zu bewegen, müsstest du Dutzende von Wahllokalen komplett übernehmen. Ich hatte das mal ausgerechnet. Es ist wirklich obszön. Du müsstest irgendwie, und dann hättest du halt nicht nur 100% für diese Partei, sondern du hättest auch 100% Wahlbeteiligung. Und das alleine fällt auf, ne? Und solche Sachen fallen schon statistisch auf. Und wenn du anfängst zu sagen, okay, das machen wir jetzt irgendwie subtiler, wir machen nur 10%, dann musst du gleich 10-mal so viele Wahllokale übernehmen. Und das Krasse ist ja, dass in Berlin werden ja die Wahlteams zusammengewürfelt. Du kannst zwar dich für ein Wahllokal oder für einen Kollegen oder so melden, aber ich nehme mal stark an, dass sie trotzdem immer darauf achten, dass sie einen Fremden dabei haben. Und da ist die Chance, dass du tatsächlich nicht irgendwie einen Whistleblower dazwischen hast, die ist einfach verschwindend gering. Ne? Und wie gesagt, du müsstest einfach unendlich viele Wahllokale komplett übernehmen, um überhaupt relevante Stimmzettel zu bewegen, um überhaupt an ein Prozent ranzukommen. Ne? Oder wenn du dir anguckst, was in den vergangenen Wahlen, wie viel Prozent du gebraucht hättest, um das Ergebnis zu verändern, das ist einfach logistisch gar nicht machbar.
Dankt euch eigentlich irgendjemand, euch WahlhelferInnen?
Ja, also die Wähler dauernd, finden sie toll. Ja.
Ja gut, aber so zum Beispiel, weiß ich nicht, das Abgeordnetenhaus, der Deutsche Bundestag, dass die mal einen Blumenstrauß oder eine Tüte Kekse oder Bundesverdienstkreuz, was auch immer.
Wir kriegen eine Urkunde, also irgendwann, nachdem man irgendwie so und so viel Mal dabei war, kriegt man eine Urkunde und einen schicken kleinen Pin mit einem Bundesadler drauf. Das ist halt so ein Job, den machst du halt, weil er gemacht werden muss und weil er Spaß macht, ne? Und weil die Alternative halt einfach grauenvoll wäre, dass es keiner macht oder dass es Leute machen, die es nicht sorgfältig machen. Und insofern, ich mache das halt gerne. Es gibt ja auch durchaus Geld dafür, ne? Also ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß im Moment nicht, was man in Berlin kriegt. Ich glaube, es sind 120 Euro für den Tag. Das haben sie jetzt auch angezogen nach dem Wahlchaos. Und ja, es macht halt einfach riesig Spaß.
Was sind eigentlich noch für Verschwörungsmythen?
Was hatten wir jetzt? Wir hatten die abgeschnittene Ecke, wir hatten Ballot Stuffing, also diese ganzen Wahlfälschungssachen halt, ne? Dass Leute zweimal wählen, ist auch beliebt, dass die Leute glauben, dass sie alle zweimal wählen können. Das ist in Deutschland tatsächlich nicht möglich, weil wenn du ins Wahllokal gehst, du musst in dieses Wahllokal gehen, also in dein Wahllokal gehen, normalerweise, Sternchen dran. Und wenn du dann einmal da gewesen bist und dann kommst du nochmal, dann habe ich schon ein Stimmabgabevermerk im Wählerregister. Und dann sage ich, was willst du denn wieder hier? Ne? Das heißt, das funktioniert nicht. So, was jetzt passiert, ist, man könnte jetzt denken, okay, dann beantrage ich halt Briefwahlunterlagen und gehe dann noch ins Wahllokal. Ne? Clever. Du kriegst aber mit deinen Briefwahlunterlagen kriegst du einen sogenannten Wahlschein ausgehändigt. Und in dem Moment, wo das passiert, wird im Wählerverzeichnis an der Stelle, wo der Stimmvermerk hinkommt, ein W hingeschrieben. Und das heißt, wenn du dann zu mir kommst und sagst, hey, ich möchte jetzt ganz zum ersten Mal im Wahllokal wählen, dann sage ich, nee, du hast einen Wahlschein ausgestellt gekriegt, das geht so nicht. Ne? Also du musst mir dann den Wahlschein geben, aber das geht halt nicht. Ne? Also einfach so Brief wählen und im Lokal wählen geht nicht. Ne? Wenn du jetzt tatsächlich, wie das eine Jahr, da sind die Unterlagen sehr spät rausgegangen, die Briefwahlunterlagen, und da haben die Leute sich nicht getraut, das noch in den Briefkasten zu schmeißen. Und dann kommen die Leute halt mit ihren Briefwahlunterlagen in ihr Wahllokal. Und dann sagen wir denen, sie sollen den äußeren Umschlag aufmachen, uns den Wahlschein geben. Dann dürfen wir sie wählen lassen, dann lassen wir sie den Stimmzettel zerstören und dann kriegen sie einen Satz neue Stimmzettel und wir behalten den Wahlschein ein. Ne? Und so funktioniert das, so stellen wir sicher, dass du nur einmal wählst. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn ich den Wahlschein schon zu Hause habe, dann kann ich den ja auch kopieren und mit dem Wahlschein kannst du tatsächlich in allen Wahllokalen deines Bezirks wählen. Das tun zum Beispiel behinderte Personen häufig, wenn ihr Wahllokal nicht barrierefrei ist. Dann lassen Sie sich einen Wahlschein ausstellen und dann gehen Sie damit zu irgendeinem barrierefreien Wahllokal, das Ihren Bedürfnissen gerecht wird. So, jetzt könntest du natürlich denken, okay, mache ich mir da Kopien von, dann kann ich irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Wahllokale wir in Friedrichshain-Kreuzberg haben, ich glaube, es sind irgendwie 160 oder sowas, so grob als Dings. Das heißt, du könntest 160 Kopien machen und alle Wahllokale abklappern. Ne? Das funktioniert theoretisch. Das Problem an der Sache ist nur, dass du dabei 160 Geständnisse abgelegt hast, weil du ja jedes Mal einen Wahlschein mit deiner Unterschrift einreichst. Na, und wenn jemand die Wahlscheine überprüft, dann haben sie halt 160 Beweise dafür, dass du Wahlbetrug begangen hast. Und dann gibt's richtig Ärger.
Wer überprüft denn die Wahlscheine überhaupt?
Das Wahlamt wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob sie das regelmäßig tun, aber alleine die Idee, dass sie es könnten, schreckt offenbar genug Leute ab, dass man sagt, ich bin doch nicht doof und reiche quasi ein Blatt Papier mit meiner Unterschrift und meinen Fingerabdrücken ein, das bestätigt, dass ich Wahlbetrug begangen habe. Und auch da wieder, damit hättest du 160 Stimmen gewonnen und wärst echt gefährdet, dafür in Bau zu gehen. Für 160 Stimmen, oder was? Weißt du? Das schafft halt alles auch nichts weg. Ne? Und insofern, also das funktioniert halt auch nicht, da sind wir auch sehr sicher. Das Einzige, wo die OSZE ein bisschen sparsam geguckt hat, die hatte Berlin ja eingeladen vor der Wiederholungswahl. Es wurde ja kolportiert, dass die OSZE mit ihren Wahlbeobachtern eingeritten ist, weil sie die Zustände hier so schlimm fanden, dass sie sich da selber eingeladen haben. Das ist nicht richtig. Berlin hatte die eingeladen, damit sie sich einen Überblick verschaffen. Und die hatten zum Beispiel angemerkt, dass es gut wäre, wenn man nachverfolgen könnte, ob der Briefwahlumschlag eingetroffen ist und ob er akzeptiert worden ist. Also in Deutschland werden Briefwahlumschläge relativ selten zurückgewiesen. Also wenn du vergessen hast, deinen Wahlschein reinzutun oder so, dann bist du halt gearscht. Aber ist ja nicht so, dass wie in Amerika dann die irgendwelche Unterschriften geprüft werden oder so, sondern ja, aber es wäre halt cool, prüfen zu können, ob mein Wahlumschlag angekommen ist. Ne?
Ach so, dass ich als Wähler prüfen kann, ob das Ding angekommen ist. Stimmt, das habe ich auch jedes Mal, wenn ich Briefwahl gemacht habe, habe ich auch gedacht, so, jetzt habe ich das eingeworfen, wer weiß, ob morgen der Briefkasten angezündet wird und ich krieg's nicht mit.
Das Lustige ist, dass die Sachen häufig auffallen. Also einer der Spitzenreiter, was Wahlfälschung angeht, ist der Wahlskandal in Stendal. Das war 2014 bei einer Kommunalwahl, glaube ich. Und da ist irgendeinem Nerd aufgefallen, dass der hatte sich das Verhältnis bei den Kandidaten, das Verhältnis zwischen Briefwahlstimmen und also Präsenzwahlstimmen angeguckt und hat festgestellt, dass einer der Kandidaten massiv mehr Briefwahlstimmen hatte. Und daraufhin ist das Wahlamt dann tätig geworden und hat festgestellt, dass es da tatsächlich zu Verschiebungen gekommen ist. Und der ist tatsächlich wegen Urkundenfälschung für 2,5 Jahre in Bau gegangen. Urkundenfälschung in 300 Fällen.
Wie hat er diese 300 Briefwahlscheine, Briefwahlzettel, Stimmzettel, weißt schon, wie hat er diese Fälschung begangen? Hat er alle Altersheime abgeklappert?
Ja, wahrscheinlich. Das ist tatsächlich ein bekannter Schwachpunkt unseres Systems. Du kannst eine Vollmacht ausstellen, dass jemand in deinem Namen Briefwahlunterlagen beantragen kann. Und das passiert offenbar auch in Seniorenheimen tatsächlich. Ja, das kann man nicht verhindern. Aber 300 ist hart. Ne? Also man hat sonst mal so Fälle von 3, 4 oder eine Dame ist mal wegen 20 verknackt worden. Und wir haben irgendwie so 5 oder 6 große Wahlskandale in Deutschland gehabt in der Neuzeit. Ne? Also, aber ja, das ist halt ein allgemein bekannter Schwachpunkt. Aber auch da ist eben halt wieder die Sache, wie viele Stimmen kannst du realistischerweise in einem herkömmlichen Seniorenheim abgreifen? Ne? Ich meine, das ist hart für diejenigen, deren Stimme dabei verloren geht. Aber statistisch ist das halt auch eigentlich nicht zielführend. Ne? Ja, das ist so. Und der hat das, wie gesagt, also offenbar mit Helfern und Helfershelfern irgendwie auf 300 Stück gebracht, was also wirklich eine beeindruckende Zahl ist. Ne? Und das hat, wie gesagt, 2,5 Jahre ohne Bewährung gegeben.
Also wenn ich jetzt doch Wahlhelfer werden wollen würde, es ist jetzt der Montag vor der Bundestagswahl, jetzt klappt es eh nicht mehr, oder?
Nee, ich glaube jetzt, also wenn die jetzt noch nicht alle Wahlhelfer besetzt haben, nicht alle Posten besetzt haben, dann haben wir ganz andere Probleme. Ne? Man hört ja jetzt schon, dass es Ärger gibt, weil offenbar die Unterlagen für die Auslandswähler zu spät verschickt worden sind und dass die also fristgerecht gar nicht mehr wählen können. Geht da wohl um 5-stellige Wähleranzahlen, da bin ich sehr gespannt. Aber das ist diesmal nicht Berlin gewesen.
Aber die Bundeswahlleiterin hatte vor genau sowas gewarnt und ist dafür dann auch gescheuert worden, ne? Vor allen Dingen von unseren rechten Parteien.
Ja, ne? Und es ist halt tatsächlich, also als die gesagt haben, ja, wir wollen dann im Februar neu wählen, habe ich gesagt, Alter, wie sollen wir das zeitlich überhaupt hinkriegen, ne?
So, wo gehe ich hin, wenn ich Wahlhelfer werden will? Also irgendwann gibt es ja mal wieder eine Wahl. Gehe ich dann einfach zum Wahlamt und sage, hier, nächstes Mal möchte ich gerne Wahlhelfer werden? Oder
ja, wie also so habe ich das auch gemacht. Ich würde einfach nach Wahlamt, Ortsteil, Stadt oder was auch immer suchen. In Berlin gibt es dafür tatsächlich ein Online-Formular. Du kannst ja auch ein Formular runterladen und das per Hand ausfüllen. Und dann sagst du halt, wer bist du eigentlich? Kannst du schon was? Und hast du Präferenzen, was Positionen im Wahlteam angeht oder welches Wahllokal oder mit welchen Leuten zusammen? Beim letzten Mal hat eine Freundin sich gewünscht, mit mir zusammenzuarbeiten und dann haben wir halt zusammen in einem Wahllokal gesessen. Das war auch sehr lustig. Und dann wirst du kontaktiert und dann sagen die, wie es weitergeht. Und als, wie gesagt, es gibt die einfachste Form, das ist der oder die Beisitzer, also der Beisitzer oder die Beisitzerin. Da kannst du dann Videos gucken vorher und dann machst du da halt mit. Wenn du in den Wahlvorstand kommst, also hier wahlvorstehende Personen und schriftführende Personen samt Stellvertreter, da gibt es dann tatsächlich eine Präsenzschulung. Die alle, die nicht die vorstehende Person sind, haben auch nur am Wahltag was damit zu tun. Diejenige, die das Wahllokal leitet, muss am Samstag die ganzen Unterlagen holen. Das ist meistens ein Rollkoffer und da ist dann halt alles drin, Stimmzettel, Flaggen, Kugelschreiber, alle Unterlagen, die Zertifikate, also hier die Bestätigung für die Wahlhelfer, alles, was du dir Klebeband für alles Mögliche und solche Sachen. Und das wird dann abgeholt und das muss man dann am Sonntag mitnehmen und am Sonntagabend bringt die Person das dann auch vom Wahllokal ins Wahlamt. Das darf man übrigens nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln tun. Da wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man nicht mit ausgefüllten Stimmzetteln in den öffentlichen Verkehrsmitteln das zum Wahlamt bringen darf. Deswegen kriegt die Person auch ein bisschen mehr Erfrischungsgeld, weil man sich dann gegebenenfalls ein Taxi nimmt, um ins Wahlamt zu kommen.
Einen habe ich noch.
Erzähl.
Expertenkommission zum Berliner Wahlchaos. Erstens, wie bist du in diese Expertenkommission gekommen?
Ich hatte auf Twitter, als die Landeswahlleiterin zurückgetreten ist, habe ich so aus Jux gesagt, so boah, das könnte ich eigentlich auch machen. Ich bewerbe mich hiermit auf die vakante Stelle der Landeswahlleiterin, ne? Und dann wurde bekannt, dass sie diese Expertenkommission einsetzen wollen. Und dann habe ich gesagt, Leute, jetzt mal ernsthaft, da möchte ich mitmachen. Wo muss ich mich da melden? Und dann hat mir ein Freund auf die Schulter getippt online, den ich von den Piraten kannte und den wir inzwischen bei den Linken untergebracht hatten, wie das bei vielen Piraten so ist. Und der sagte, sag mal, kannst du sowas? Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ne? Ich meine, ne? Und dann hat offenbar die Linke mich dafür vorgeschlagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und so bin ich dann als eine von zwei Vertretern der Wahlhelfenden sozusagen in dieser Expertenkommission gelandet.
Und wozu braucht es überhaupt eine Expertenkommission zum Berliner Wahlchaos? Also das Ding ist schiefgelaufen, wir haben es wiederholt.
Nee, es ist tatsächlich, ich bin ja auch angekommen und habe gesagt, sag mal, ich war angepisst, weil ich halt auch weiß, dass wenn die Sachen so schief gehen, dass dann die Wahlhelfer zu Blitzableitern werden. Ne? An wem entlädt sich der Ärger der Wähler? An den Wahlhelfenden. Ne? Und das ist eine Scheißsituation. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Und deswegen, ich bin auch mit so einem Hals da reingelaufen und habe auch, also es waren viele Bezirksamtsleiterinnen da, die dann ja in Personalunion sozusagen Bezirkswahlleiter sind. Und ich bin da rein, so, was macht ihr eigentlich beruflich? Ne? Was könnt ihr noch nicht? Ne? Und dann hat sich aber herausgestellt, dass vieles von den Sachen, die da schiefgegangen sind, also erstens gar nicht die Sachen waren, die da schiefgegangen sind und zweitens tatsächlich in gutem Glauben schiefgegangen sind. Also es war ja unter anderem die Corona-Wahl und das fing dann mit so Sachen an, wo du dir echt keinen Kopf machst. Das fing damit an, dass die Leute gesagt haben, wegen Corona fordern wir weniger Unterstützerunterschriften. Ne? Normalerweise, wenn du mit einer Partei antreten willst, dann meldest du dich und dann hast du so und so viel Zeit, um so und so viel, ein paar tausend Unterstützerunterschriften aus deinem Wahlbezirk zusammenzukriegen, um zu demonstrieren, dass du in Kontakt mit deiner Wählerschaft stehst. Und die müssen halt nur dokumentieren, ja, die dürfen meinetwegen gerne antreten. Ich weiß nicht, ob ich sie wählen würde, aber sie dürfen antreten. Um halt die Kontakte zu reduzieren, hat man die Zahl dieser Unterstützerunterschriften reduziert und das hat dazu geführt, dass wir wesentlich mehr Parteien auf dem Stimmzettel hatten. Der Stimmzettel war länger, ja. Und jetzt hatten die Leute, die mussten relativ weit vorher, mussten sie zum Beispiel schon so Sachen wie Umschläge und solche Sachen bestellen und haben sich halt die Stimmzettel der letzten Jahre angeguckt und haben da dann unten einen großzügigen Sicherheitsaufschlag draufgepackt und haben anhand dessen halt sozusagen Papier und Ähnliches bestellt. Und dann kam diese Entscheidung mit den Unterstützerunterschriften. Dann stellte sich heraus, dass der Stimmzettel tatsächlich länger ist als geplant, deutlich länger. Das führte dann dazu, dass die Umschläge dicker waren, was dann bei der PIN-AG dazu geführt hat, dass die nicht unfallfrei durch die Sortiermaschine gegangen sind. Das heißt, normalerweise war das so, dass die Leute, dass die Wahlämter die Briefe fertig gemacht haben, sie abends an die PIN gegeben haben, die hat sie durch ihre Maschinen geschossen, über Nacht und dann morgens ausgeliefert. Dadurch, dass die sich verkantet haben, weil sie so dick waren, sind die halt abends angekommen, über Nacht liegen geblieben, tagsüber unter Aufsicht bei verringerter Geschwindigkeit dadurch geschossen worden, über Nacht liegen geblieben und am nächsten Tag erst rausgegangen. Und dann saß ich da und sag, ja, und das trägt sich dann bis zu uns ins Wahllokal und dann guckten die alle groß. Sag ich, ja, wenn die Sachen so spät kommen, dann trauen die Leute sich nicht mehr, das in den Briefkasten zu schmeißen. Und dann stehen die bei mir im Wahllokal und ich muss halt wegen jedem Wahlschein im Wahlamt anrufen und fragen, ob der gültig ist. Und das bedeutet, dass wir dann sozusagen die Hotlines vom Wahlamt lahmlegen, dadurch, dass viele Leute mit Briefwahlunterlagen zu uns in die Wahllokale kommen. Und das sind halt so Sachen, wo du davor stehst und sagst, Alter, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ne? Und sie haben sich über ganz viele Sachen Gedanken gemacht, so, ich weiß das gar nicht mehr, so Corona-Sachen, die dann hinterher gar nicht eingetreten sind. Ne? Und dann sind so Sachen passiert, dass also tatsächlich in einem Wahllokal, da haben sie tatsächlich vergessen, einfach aus menschlichem Versagen vergessen, einen Typ von Stimmzettel auszugeben. Wir hatten ja im Prinzip außer der Europawahl jede Wahl da. Wir hatten ja Bundestagswahl, wir hatten Abgeordnetenhauswahl, wir hatten BVV, Kommunalwahl im Prinzip und ein Referendum. Da fehlt eigentlich nur noch die Europawahl. Und es hat Wahllokale gegeben, die einfach vergessen haben, eine Sorte Stimmzettel auszugeben. Und da sagte die Bezirksamtsleiterin auch, ja, dann ruft mich die Wahlvorsteherin weinend an und sagt, wir haben es verkackt. Ne? Und es ist tatsächlich, der Marathon ist weniger ein Problem gewesen, als man gedacht hat. Das ist so ein Ding, das sagt sich gut, aber wenn man dann tatsächlich guckt, in welchen Wahllokalen es Probleme gegeben hat und welche Wahllokale vom Marathon betroffen waren, die haben sich nicht gedeckt. Ne? Es hat offenbar einen Fall gegeben, wo es wegen Marathon nur noch eine Zufahrt zu dem Wahllokal gab. Und sie haben halt aufgrund der Menge, das war halt auch so eine Besonderheit, aufgrund der Menge der Stimmzettel haben sie die halt nicht komplett an die Wahlvorsteher ausgehändigt in den Rollkoffern. Das wären zum Teil 35 Kilogramm gewesen, sondern sie haben sie ausgeliefert per Laster. Und es hat in einem Wahllokal, war nur noch eine Zufahrtsstraße offen wegen Marathon. Und auf der Zufahrtsstraße, die war blockiert wegen eines Unfalls. Und das sind halt so Sachen, Alter, da kommst du halt nicht hinterher. Ne? Und es sind halt so lauter so Kleinigkeiten gewesen, die einfach in der Summe dann das System zum Zusammenbrechen gebracht haben. Ne?
Du sagtest gerade, zu einen Stimmzettel nicht ausgegeben. Merkt man das nicht? Also du hast vier verschiedene Stimmzettel, kriegst du geliefert und du gibst nur drei aus, dann bleibt doch ein Stapel übrig.
Sie waren zum Teil, es gab Kisten, wo zwei verschiedene Sorten drin waren. Dass du zum Beispiel noch eine Kiste hast, wo unten ein langer BVV-Stimmzettel drauf liegt und dann zweimal Referendum nebeneinander. Na, also das ist wirklich scheiße gelaufen. Ne? Und es gab dann auch noch beim Druck gab es Probleme. Die hatten offenbar zum Teil Stimmzettel in die falschen Kartons gepackt, also Kartons mit der falschen Beschriftung. Weil du hast ja Stimmzettel im Prinzip für jeden Wahlbezirk unterschiedliche. Ne? Also der logistische Aufwand ist immens. Ne? Und da ist wohl dann in der Druckerei was schiefgegangen und die haben die Kartons zum Teil falsch etikettiert. Das heißt, sie mussten dann auch noch ran und im Prinzip jeden Karton prüfen, ob da die richtigen Stimmzettel drin sind. Und die Expertenkommission, die war im Prinzip dafür da, sicherzustellen, dass sowas nicht wieder passiert. Also es lief ja im Prinzip parallel noch das Gerichtsverfahren über die Wiederholung der Wahl. Und zu dem Zeitpunkt war auch schon ziemlich genau ausermittelt, was eigentlich schiefgegangen war. Und unsere Aufgabe war im Prinzip rauszukriegen, wie wir verhindern können, dass es wieder passiert. Und da sind dann so Sachen, dass zum Beispiel die arme Landeswahlleiterin, die ist komplett zahnlos. Die ist niemandem gegenüber weisungsbefugt. Das heißt, wenn die zum Beispiel feststellt, dass ihre Bezirksamtsleiter sie hinhalten oder so, sie hat keine disziplinarische Möglichkeit, die irgendwie an den Hammelbeinen zu kriegen oder die zur Arbeit zu zwingen. Und das ist halt zum Beispiel eins von den Problemen gewesen. Und ja, da haben wir also eine Reihe von Vorschlägen gemacht, wie man Dinge besser machen kann, wie man die Schulung zum Beispiel verbessern kann. Aber es ist eben halt tatsächlich, es ist nicht alleine der Marathon gewesen, es ist nicht alleine Corona gewesen. Aber es ist in dem Moment, es sind halt lauter so Kleinigkeiten zusammengekommen, die einfach, das war dann auch der Punkt, wo Wahllokale aus Verzweiflung zugemacht haben, weil irgendwas schiefgegangen ist. Es hat Wahllokale gegeben, die einfach mangels Stimmzetteln dann einen Stimmzettel in den Kopierer geschmissen hat, was auch nicht zulässig ist. Es gab eben halt nicht einen Fehler, sondern dadurch, dass wir halt irgendwie seit Jahrzehnten irgendwie nicht so viele verschiedene Stimmzettel im Umlauf gehabt haben während einer Wahl, ist da irgendwie alles zusammengekommen. Ne? Also das war irgendwie so das System unter Höchstlast und unter Höchstlast hat es halt nicht funktioniert. Das sagt sich so dahin, das ist eine ziemliche Katastrophe. Ja, aber wie gesagt, wir haben da Vorschläge gemacht, wie man das verbessern kann.
Aber dieses Jahr läuft es unter Normallast und nichts wird passieren.
Wir hoffen es. Ich bin ja ganz begeistert. Sie haben ja tatsächlich einen von uns zum neuen Landeswahlleiter gemacht, den Professor Stefan Bröchler. Das ist eins von den Mitgliedern der Expertenkommission, auf den ich auch große Stücke halte. Und ich glaube, er macht das auch sehr gut. Und es ist immer noch ulkig, dann dieses Handbuch für die Schulungen aufzuschlagen und dann sein Foto über dem Vorwort zu sehen. Das ist witzig, ne? Ja, wir werden sehen. Also es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit das ist jetzt wir haben den Bericht abgegeben, ist jetzt 3 Jahre her. Es gibt so ein paar systemische Änderungen, die wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit brauchen. Aber ich glaube, das ist auch für alle so ein Weckruf gewesen. Ne?
Daniela Berger, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ist nicht tot.